Das Wort des Jahres 2022 könnte dieser Ausdruck sein: Normalisierung.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
In den nächsten Wochen und Monaten werden wir sehr oft diesen Ausdruck hören, es normalisiert sich alles, im Zusammenhang mit der Inflation, aber auch im Zusammenhang mit den Ergebnismeldungen der einzelnen Unternehmer. Normalisierung heißt, wenn wir das jetzt als Anleger betrachten, dass wir aus der definieren wir es mal so, aus der super bullischen Phase, weil die Pandemie und alles, was damit im Zusammenhang gekommen ist, war super bullisch für die Kapitalanlagemärkte. 2020 war die Vollbremsung, 2021 war ein Turbojahr. Da kann man jetzt diskutieren, ab welchem Zeitpunkt hätten die Zentralbanken schon beginnen können, diese außergewöhnliche Liquiditätsunterstützung zurückziehen zu können. Und 2022 sollte die Normalisierungsphase sein. Das Interessante ist, es gibt so einen Effekt, dass das, worüber im Allgemeinen insgesamt gesprochen wird, dass das nicht mehr kommt, sondern längst schon da ist oder sogar schon vorbei ist. Die Märkte, die Börse preist immer die Zukunft ein. Das heißt, das, was wir aktuell in den Nachrichten hören, ist, oder das, worüber gesprochen wird, ist entweder tatsächlich völlig neu, überraschend, dann reagiert der Markt darauf, weil dann wird das eingepreist, oder es ist eine Geschichte, die eh schon länger diskutiert wird, wie zum Beispiel die Inflation, dann ist das schon eingepreist. Die Märkte, die großen Indizes, da kann man davon ausgehen, die haben es quasi kapiert, die haben das schon eingepreist, dass es in diesem Jahr von der amerikanischen Fed eine Zinswende geben wird. Eingepreist sind mindestens 2 Zinshebungen, vielleicht sogar 3. Und ich denke, dass die Unruhen in den letzten 2 Wochen, die wir gesehen haben, sogar deswegen waren, weil der Kapitalmarkt hier schon, weil die Börse 4 Zinshebungen eingepreist hat. Das bedeutet, wenn das so kommt, wie es der Kapitalmarkt einpreist, dann wird es aus diesem Blickwinkel, sprich von der Zinsfront, keine Veränderung der Kurse geben. Natürlich gibt es andere Faktoren, die immer wieder sich hier niederschlagen auf den Kursen. Gibt es weniger Zinshebungen oder es wird signalisieren, dass dann doch nicht 4 sein werden, sondern deutlich weniger, dann ist das wiederum ein positiver Effekt für die Kapitalanlagemärkte, weil damit wieder Schub nach oben ist, weil dann wird das eben eingepreist. Das Spannende ist, letztes Jahr haben wir darüber ein paar Mal gesprochen, dass die Renditen der 10-jährigen Dollaranleihe entscheidend ist, in der Frage, können die Aktienmärkte weiter nach oben gehen oder nicht? Nehmen wir das als Vergleich, wenn also jemand nicht als spekulativer Investor, sondern Langzeitinvestor die Alternativen sucht, dann schaut er sich an, okay, was ist, wenn ich in eine 10-Jahres-Dollar-Anleihe mein Geld investiere? Da bekomme ich aktuell 1,75 bis 1,8%. Und parallel dazu könnte ich direkt im Aktienmarkt auch investieren. Bis jetzt waren es die Wachstumswerte, die Growth-Werte. Und jetzt seit einiger Zeit hören wir das. Und wie ich vorhin gesagt habe, alles, was wir schon seit einiger Zeit hören, worüber einige sprechen, was immer wieder als Thema auftaucht, das ist schon abgefrühstückt. Das ist schon eine Geschichte, die schon quasi gelaufen ist. Das ist die Rotation von Growth in Value-Werte. Und Value-Werte zahlen im Idealfall auch Dividenden und da schaut das große Geld auch an, okay, wenn ich mir jetzt Value-Werte kaufe, wie schaut das dann aus mit der Dividendenrendite und ist die Dividendenrendite im Vergleich mit einkalkuliertem Kursschwankungsrisiko mindestens so hoch wie die 10-Jahres-Dollar-Anleihe, dann lege ich lieber dort an. Ist die niedriger oder das Risiko zu hoch, dann nehme ich lieber die Dollaranleihe. Und letztes Jahr haben wir ja Prognosen gehabt bis Jahresende, dass die 10-Jahres-Anleihe zwischen 1,5 und 2,5% liegen wird. Naja, mit 1,7 könnte man sagen, ist genau eine Punktlandung erreicht worden. Ja, wenn die Bandbreite so groß ist, ist es relativ leicht, dort hineinzutreffen. Aber das Interessante ist, dass obwohl die Renditen gestiegen sind, haben natürlich die Technologiebereiche, und das wird ja auch immer erwartet, dass der Technologiesektor dann korrigiert. In der Breite hat der Markt schon korrigiert, aber das widerspiegeln die großen Indizes nicht. Und das ist die nächste Geschichte, die man immer wieder in die Hand nehmen muss, gerade wenn man passive ETFs als Instrumente in Betracht zieht, die eine komplette Indexabbildung machen, nehmen wir jetzt den Standard & Poor's Index her, dann verzerrt hier so ein Index das Bild. Man kann ja heute Standard & Poor's und Dow Jones nicht unmittelbar direkt miteinander vergleichen. Warum? Im Dow Jones Index sind die Unternehmen gleichgewichtet, das heißt Equal Weight aufgeteilt, und im Standard & Poor's Index sind aber die Unternehmen nach der Börsenkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, dass im Standard & Poor's 500 die großen Big Techs auch drinnen sind, die Fangaktien, und wie sehr dieses Bild verzerrt ist, sieht man an der Zahl, wenn man sich anschaut. Standard & Poor's 500 heißt, dass 10 Top-Unternehmen 2% des Indexes auch ausmachen müssten, wenn das gleichgewichtet wäre. Weil es aber nicht gleichgewichtet ist, sondern nach der Börsenkapitalisierung geht, heißt es, dass bedeutet das derzeit, dass die Top 10 Titel im Standard & Poor's 500 knapp 34% Börsenkapitalisierung ausmachen. An der Spitze vorne Apple mit über 3 Billionen Dollar Börsenkapitalisierungswert. Das heißt, dass 490 andere Unternehmen oder andere Aktien lediglich 66% der Börsenkapitalisierung ausmachen und damit die Gewichtung im Index. Und wenn so eine Abweichung auftritt, und das haben wir 2020 auch schon gehabt, da sind die Großen davongezogen und die breite Masse im Markt ist zurückgeblieben. Und da war die Frage: Ist das kurzfristig nur ein Davonfliegen der Großen und die breite Masse wird zurückziehen, die werden also zurückfallen, oder ziehen die Großen die breite Masse des Marktes hinter sich her und gehen sie nach? Jetzt haben wir eine andere Situation, weil diese Korrektur im breiten Markt hat sich im Laufe des letzten halben Jahres, seit es die Zinsdiskussionen gibt, eingestellt. Es gibt größenordnungstechnisch etwa 30%, 35% der Standard & Poor's Unternehmen sind mit minus 50% im aktuellen Kurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 52 Wochen. Das heißt, die sind deutlich unter Wasser. Da kann man schon sagen, die sind in einem Bärenmarkt. Und jetzt ist eben die Frage, stellt sich ein Bärenmarkt auch in der Breite ein und korrigieren die Großen auch nach, oder gelingt hier die Richtungsänderung und der breite Markt dreht wieder und geht nach oben? Das ist die 100 Millionen Dollar Frage, die wir während des Jahres immer wieder verfolgen müssen und kommentieren müssen und schauen müssen, wo entwickelt sich der Markt hin. Aber zusammengefasst heißt es, dass 2022 und 2023 nicht die passiven Index-ETF-Modelle gewinnen werden, sondern hier die sehr, sehr kritische Beurteilung der einzelnen Positionen von Vermögensverwaltern und von Fondsmanagern ganz wichtig sein wird, um zu schauen, was spielt sich unter dem Teppich ab, weil die Indizes verzerren das Bild. Das ist wie so ein Eisberg. Wenn man da drauf schaut, sieht man die Top 10 ganz oben, oberhalb des Wassers, aber das, was unterhalb des Wassers sich abspielt und wie es den 490 anderen Unternehmen geht, das sieht man aus dem Index nicht. Eine Geschichte, die uns beschäftigen wird, auch in diesem Jahr, das wird weiterhin eben die Inflationsentwicklung sein und das jetzt nicht nur unmittelbar nur mit der Inflation, sondern auch solche Faktoren, die auf die Inflation sich auswirken, die wird der Markt immer wieder neu beleuchten. Und Ende letzte Woche, Anfang dieser Woche sind hauptsächlich die Zahlen der Finanzindustrie, der Banken in der Auslage. Und es war interessant, letzte Woche zu beobachten, wie der Markt auf die Zahlen zum Beispiel von JP Morgan reagiert hat. Man muss dazu sagen, JP Morgan ist ein Riesenkonzern mit einer unglaublichen Historie. Schon 1907 hat der alte JP Morgan die damalige Krise ideal genutzt und da zum ersten Mal diese zusammen konzertierte Unterstützungsaktion gestartet, damit man dem Kapitalmarkt in einer Krisensituation eben hilft, als Grundmodell davon, was die amerikanische Fed und mittlerweile die anderen Notenbanken jetzt auch bei kritischen Situationen machen. Riesenkonzern, gut gemanagt. Ich denke, kein anderes Finanzunternehmen ist so gut gemanagt wie JP Morgan. Und natürlich haben sie sehr, sehr viele Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter mit den ganzen Strukturen dahinter verursachen dementsprechend hohe Betriebskosten, die dann auch erwirtschaftet werden müssen. Und deswegen schaut der Markt ganz klar, wie entwickeln sich die Betriebskosten von JP Morgan. Für 2022 hat das Unternehmen als Prognose, als Aussicht 77 Milliarden Dollar als Betriebskosten angekündigt. Die sind um 6 Milliarden mehr als im Jahr davor. Und da stellt sich natürlich der Markt die Frage, warum und wie wirkt sich das aus? Einerseits 3,5 Milliarden für Investitionen, weil JP Morgan hier weiterhin die Nase vorn haben will. Und es ist auch interessant zu betrachten, in welche Bereiche investiert so ein Investmenthaus wie JP Morgan. Natürlich sehr, sehr stark in die Digitalisierung, in die Blockchain, in AI, künstliche Intelligenz. Also alles, was hier an Investitionen rausgeht, ist zu einem Großteil IT-lastig. Man könnte sagen, dass die Bank immer mehr und mehr umgebaut wird zu einem IT-Unternehmen. Und dann sind weitere 2,5 Milliarden angeführt als Strukturausgaben. Dahinter stecken Löhne und Bonifikationen für Mitarbeiter. Und diese Position ist deswegen interessant, weil auch andere Finanzinstitute, die großen zumindest, Citi, BlackRock, Fidelity, haben davon gesprochen, dass sie auf der Seite der kompetenten Mitarbeiter höhere Kosten in diesem Jahr haben werden. Und das ist deswegen interessant, weil man sieht, dass gerade auch im Finanzsektor die großen Investmenthäuser Personal nicht abbauen, sondern immer mehr aufbauen. Sie nehmen aber ganz andere Fachleute auf als noch in den letzten Jahrzehnten, die aber dann auch teurer sind. So, wenn die Menschen jetzt aber teurer sind und die Löhne steigen, und das könnte eben auf die Inflation sich auswirken, weil wir haben gesagt, die Inflation wird aus zwei Faktoren ganz massiv bestimmt. Das ist einerseits die Lohninflation, wie verändern sich die Löhne, weil die Löhne, wenn die einmal beginnen, in einem bestimmten Rhythmus zu steigen, die kann man nicht so einfach wieder senken. Und das zweite, das sind die Inflationsfaktoren bei Immobilien, Mietinflation. Wenn jetzt aber die Löhne steigen, die Ausgaben steigen, dann ist die Frage, schafft es ein Unternehmen, diese höheren Kosten an den Konsumenten weiterzugeben? Inflationssichere Investments sind Unternehmen, denen es gelingt, die Inflation an die Konsumenten weiterzugeben. Das heißt, die Gewinne bleiben in Wahrheit gleich oder steigen sogar prozentuell. Wenn die Ausgaben steigen und man kann die Entwicklung bei den Ausgaben, warum die auch immer gestiegen sind, ob das jetzt wegen Inflation ist oder eben weil man höhere Löhne bezahlen muss, was ja indirekt auch wieder inflationsbewirkt ist. Wenn es gelingt, das weiterzugeben an die Konsumenten und damit die Gewinnmargen gleich bleiben, dann wird der Kurs von solchen Unternehmen weiter stabil bleiben. Und das sind, bis jetzt wird das zugeordnet, das sind die großen Value-Werte, die das schaffen. Unternehmen, die, wie gesagt, Preissteigerungen so weitergeben können, dass ihre Margen nicht sinken. Das ist für Anleger, für die Investoren interessant. Und diese Rotation von Growth, von Versprechen, von überschuldeten Unternehmen, für Hoffnungsunternehmen, umzuschichten auf gesunde Value-Unternehmen, diese Rotation, die hat schon eingesetzt und die wird weitergehen, aber das sieht man auch immer wieder ganz klar, diese Rotation geht nicht linear. Das heißt, wir haben immer wieder Entwicklungen, wenn es einmal im Hintergrund stiller geworden ist um die Value-Werte, gerade dann wird mehr umgeschichtet und wenn dann wieder darüber gesprochen wird, dass die Value-Werte so massiv gestiegen sind, dann ist einmal diese Welle wieder vorbei, dann kommt es zu einer Gegenwelle quasi von den Growth-Unternehmen, um dann im nächsten Schub wieder eine Welle bei den Value-Unternehmen zu haben. Da bewegt sich übrigens aber auch nicht das gesamte Kapital, sondern es ist meist, diese Schwankungen löst eher das spekulative, kurzfristige Kapital aus. Was heißt das für mich als Anleger? Muss ich da immer hin und her schichten? Aus meiner Sicht nein. Das haben wir schon öfters besprochen, dass wenn jemand tagtäglich 8 bis 10 Stunden als Trader professionell mit dem Markt arbeitet, dann kann er möglicherweise durch kurzfristige Umschichtungen und durch Optimierungen hier ein wenig versuchen, Timing-Gewinn Glück zu haben. Ich selber bin jetzt seit 30 Jahren im Kapitalmarkt fast und täglich nicht 8 bis 10, sondern in manchen Phasen sogar deutlich mehr, also bis zu ja, vielleicht 14, 15 Stunden im Kapitalmarkt drin und trotzdem trade ich nicht. Deswegen, diese kurzfristigen Umschichtungen machen wenig Sinn. Was man jetzt sieht, ist, dass die Rotation geht, aber es fließt kein Kapital ab. Das heißt, wenn jetzt manche Werte gefallen sind, manche Bereiche zurückgesetzt haben, heißt es nicht, dass Kapital abgezogen wurde und jetzt die Cash-Positionen erhöht wurden, weil sehr viel Unsicherheit im Markt ist, sondern es wird umgeschichtet. Weil eines bleibt trotzdem über, das ist die Frage nach der Alternative. Das heißt, auch wenn jetzt in irgendeinem Bereich Kapital abgezogen wird, weil Gewinne realisiert werden oder weil die Aussichten kurzfristig nicht so interessant sind, dann kommt dieses Geld jetzt nicht komplett raus, wieder ins Fiat-System zurück, weil dort die Ertragsalternative minimal ist, sondern geht in andere Bereiche hinein. Und in den letzten Wochen sind etliche Bereiche sehr, sehr stark nach oben gegangen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wenn 2022 Zinserhöhungen kommen, ist diese Logik, die man dann immer wieder hört, man muss aus Tech raus, aus dem Technologiebereich, weil das wird massiv darunter leiden. Ich würde mal zusammengefasst sagen, ganz klar, nein. Das, was unter einer Zinsveränderung leidet, das ist nicht allgemein jetzt Tech, sondern man kann auf andere Industriesparten auch übergehen. Alle Unternehmen, die kreditfinanziert sind, die keine gesunden Cashflows haben, die noch keine Rentabilität erreichen, die vielleicht Jahr zu Jahr noch Verluste schreiben, für die wird es härter. Aber einzelne Sektoren zu nehmen und zu sagen, Technologiesektor allgemein, würde ich nicht so einfach abhaken. Und eine Auswertung von einer Beratungsfirma zeigt auch sehr, sehr gut auf, dass im Standard & Poor's Index die letzten 4 Zinserhöhungszyklen zu einem Ergebnis geführt haben. Das heißt, ob jetzt diese Unternehmen gut oder schlecht waren wegen der Zinserhöhung oder diese Unternehmen trotz Zinserhöhung trotzdem dementsprechende Ergebnisse erreichen konnten. Das muss man natürlich näher beleuchten, aber Fakt ist, dass aus den letzten 4 Zinserhöhungsperioden an vierter Stelle Gesundheitsbereich als quasi Gewinner rausgegangen ist, an dritter Stelle Energie. Das ist nicht neue Energie, sondern allgemeine Energieversorgung. An zweiter Stelle Zinserhöhung. An zweiter Stelle Real Estate, das heißt alles, was mit Immobilien zu tun hat. Und an erster Stelle, daran, Technologiesektor. Wenn ich also heute auch im Technologiebereich sehr viele große Unternehmen anschaue, nehmen wir jetzt, ich habe vorhin Apple schon genannt, da sind etliche drinnen, die sind nicht mehr Startup. Das kann man ganz eindeutig sagen. Also mit 3 Billionen Dollar Börsenkapitalisierungswert bin ich heute kein Startup mehr. schwimmen auf der anderen Seite so in Cash, in Kapital, dass sie dort eher ein Problem haben, wo sie das investieren. Das sind schon eher Value-Unternehmen, Value-Werte. Das heißt, wir werden im heurigen Jahr interessant weitergehen. Die ersten zwei Wochen waren wir eine Hochschaubahn. Das haben wir viel kommentiert. Wir werden es auch weiter kommentieren und schauen, wo landen wir dann Ende Jänner tatsächlich. Weil in den ersten Tagen, schon am 5. Jänner, war die Frage, wie wird das Jahr, wenn man nur die Jänner-Ergebnisse anschaut. Und in den ersten Tagen hat es ausgeschaut, dass die Jänner-Ergebnisse fulminant werden. 3-4 Tage später hat man das Gefühl gehabt, dass Jänner eine Katastrophe sein wird. Dann wieder fulminant, dann wieder eine Katastrophe. Wenn wir jetzt die ersten zwei Wochen anschauen, haben wir den schwächsten Jänner-Start seit 2008, seit der Finanzkrise. Aber es ist halt immer noch nicht aus. Jänner geht noch weiter, wir haben noch zwei Wochen vor uns. Da werden einige Dinge noch passieren, speziell jetzt in den nächsten zwei Wochen, weil da die Zahlen, die Meldungen rauskommen von vielen Unternehmen. Heute ist ein bisschen Ruhe an den zumindest amerikanischen Märkten und somit auch an den globalen Märkten, weil natürlich der größte Umsatz sich immer wieder im amerikanischen Markt sich abspielt. Aber wir werden morgen in der Früh trotzdem plaudern. Themen haben wir ja genug. Und ich hoffe, dass ich auch heute damit wieder ein paar Gedanken und Ideen geben konnte, damit wir ruhig und entspannt in diese nächste Woche hineingehen. Ich wünsche einen schönen Tag, gesund bleiben, erfolgreiche Gespräche und bis morgen, bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.